Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir wollen hören als Predigtext heute auf ganz besondere Worte aus dem Johannesevangelium, dem 17. Kapitel, aus dem hohepriesterlichen Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Will ich lesen die Verse 17 bis 22. Jesus Christus betet hier zu Gott, seinem Vater im Himmel. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Amen. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, mit diesem Begriff wollen wir auch diese Predigt beginnen, dass du gesprochen hast, Herr. Heilige du uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Herr, wir sind gefallene und sündige Menschen, alle miteinander. Und wir wissen nichts und können nichts. Wir brauchen deine Führung und deine Offenbarung durch dein heiliges und lebendiges Wort. So wollen wir das erbitten für diese Predigt, Herr, dass du sie segnen und führen wollest, auf dass du uns heiligst in der Wahrheit, auf dass du uns heiligst in deinem Wort, in dem Wort, das du selber bist. Und so segne du selber Reden und Hören dieses deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Dieses 17. Kapitel des Johannesevangeliums, das weiß jeder Theologe und jeder, der sich etwas mit Theologie beschäftigt, ist ein ganz besonderes Kapitel. Es ist ein Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Das Gebet, das er spricht, unmittelbar vor dem Gang zum Kreuz, wo noch einmal alles hineinlegt. Wir haben als Predigtext ein Stück aus diesem Gebet nun und in diesem Stück, das wir hören durften, da meditiert, bebetet Jesus drei Beziehungsfelder, die ganz elementar wichtig sind. Drei Beziehungsfelder des Einsseins. Wir haben es eben gehört, wir können es lesen auf den Zetteln, wo immer wieder vom Einssein in diesem Text die Rede ist. Und es gibt drei Beziehungsfelder des Einsseins. Zunächst über die Beziehung von Jesus zum Vater denkt er nach, denn er ist ja eins mit dem Vater. Danach denkt er über seine Beziehung zu den Nachfolgern nach, mit denen möchte er eins sein. Und schließlich betet er die Beziehung der Nachfolger untereinander, denn die sollen ebenfalls eins sein. Und so ist diese Predigt genau auch nach diesen drei Beziehungsfeldern gegliedert. Erstens, Jesus Christus ist eins mit Gott, dem Vater. Zweitens, Jesus Christus möchte, dass wir mit ihm eins sind. Und drittens, Jesus Christus möchte, dass wir untereinander eins sind. Der erste Punkt, Jesus Christus ist eins mit Gott, dem Vater. Wir lesen es hier im Vers 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, so sagt Jesus, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, sagt Jesus hier. Für uns ganz selbstverständlich als Christen, das wissen wir ja hoffentlich und glauben wir, dass Jesus der wahre Gott ist, dass er eins mit dem Vater ist. Liebe Gemeinde, es gibt in der Theologie viele Fragen, viele dogmatische Dinge zu klären. Aber es gibt eins, was das Allerwichtigste ist. Es gibt eine Kardinalfrage. Und an dieser Kardinalfrage entscheidet sich christliche Theologie von Anfang an. Nämlich genau an dieser Frage des Verhältnisses von Jesus Christus zu Gott. Das ist wie in der Mathematik das kleine Einmaleins. Das kriegen die Kinder schon im zweiten, dritten Schuljahr beigebracht. Nur wenn ich das nicht richtig lerne und drauf habe, dann brauche ich späterhin am Gymnasium keine Integral- und Differentialrechnung zu betreiben. Das geht alles in die Hosen, wenn das kleine Einmaleins nicht sitzt. Wenn 5 mal 5 bei mir nicht 25 ist, sondern 26 und 6 mal 6 34 gibt, dann brauche ich in der Mathematik nicht mehr weiterzumachen. Und genauso ist es im christlichen Glauben. Wer nicht weiß und tief in seinem Herzen glaubt und anerkannt hat, dass Jesus Christus der wahre Gott ist, dass er eins mit dem Vater ist, der braucht gar nicht weiterzumachen. Der muss das erstmal klären, weil alles andere sonst in Schieflage kommt und nichts bei rauskommt in letzter Konsequenz. Deshalb möchte ich diesen Punkt noch einmal heute Morgen ganz deutlich machen. Jesus Christus ist der wahre Gott. Er ist eins mit dem Vater. Wir lesen es nicht nur hier, wir lesen es an vielen Stellen im Johannesevangelium, Johannes 10. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Oder Johannes 14. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder der Apostel Paulus, ich will nur eine Stelle noch zitieren, ich könnte hier wirklich 20 Minuten zitieren, sagt Paulus in 1. Korinther 8. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wir haben einen einzigen Gott, aber der ist ein Dreieiniger, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und Jesus und der Vater sind eins. Das ist in der Kirche immer von Anbeginn bestritten worden. Da gab es immer Irrlehrer, Menschen, die dem Widersacher, dem Satan aufgesessen waren, die das bestritten haben. Arius zum Beispiel, ganz früh in der alten Kirche. Da haben sich immer wieder die Brüder zusammentun müssen und haben immer wieder dagegen kämpfen müssen. Unsere Bekenntnisse, auch das, was wir heute Morgen gesprochen haben, sind aus diesen Kämpfen heraus erwachsen. Dass immer wieder genau gesagt wurde in diesen Bekenntnissen, wir haben einen Gott, aber drei Personen. Und eins ist der Vater mit dem Sohn. Da geht kein Papier dazwischen. Im Nizänum, das wir zu den hohen Festtagen lesen, hier auch in der Kirche, heißt es, Jesus Christus ist Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, was da ist. Jesus und der Vater sind Wesens eins. Das muss man verstanden haben, aber das kann man leider nicht verstehen, wie man jemandem beibringen kann, eben wie das kleine Einmaleins, 5 mal 5 ist 25, das kann ich mit so Päckchen, mit Fünfergruppen dokumentieren. Das ist etwas, was mir der Heilige Geist selber schenken muss. Aber das muss dann sichere Glaubensgewissheit sein. Das ist das Fundament, auf dem sich alles andere aufbaut. Wisst ihr, liebe Gemeinde, so wenn man jetzt zu den Kindern hochgehen würde, so die 7- und 8-Jährigen, die sind noch in so einer Frühphase des Glaubens. Wenn man die fragt nach dem Verhältnis von Jesus zum Vater, und sagen, ja, Gott ist der Vater, der ist oben im Himmel und Jesus, der ist sein Sohn, so ein bisschen so wie ein König- und Prinzenverhältnis. Ne? Für die sind das so drei oder zwei in dem Fall, zwei Personen. Die können das noch nicht miteinander trennen, die können auch das Wesenseine noch nicht zusammenbringen. Es bleibt auch zeitlebens schwer, aber die können sich in ihrer Kindheit dann noch keine Gedanken drüber machen. Aber so wie ein Kind wächst und größer wird, so muss man auch im Glauben wachsen. Irgendwann muss dieser kindliche Glaube, nicht das kindliche Vertrauen, das kindliche Vertrauen auf Gott, das brauchen wir bis zum Ende unseres Lebens. Aber diese Vorstellung, die dürfen wir nicht mehr transportieren. Und das merke ich leider häufig auch noch bei älteren Menschen. Die sind geblieben genau in dieser Vorstellung. Die sind im Glauben nicht gewachsen. Weil die haben sich nie mehr neue Nahrung geholt. Die glauben nach wie vor, ja, Jesus ist nur irgendein besonderer Mensch. Ganz wichtiger Mensch. Aber doch nicht Gott. Merkt man sofort, ob einer gläubig ist oder nicht. Denn da hakt es sofort dran. Für wen Jesus nicht der wahre Gott ist, bitte, der kann zum Judentum gehen. Die sagen auch wichtiger Rabbiner, toller Mensch, aber nicht der Sohn Gottes und Gott selber auf gar keinen Fall oder zum Islam. Jesus erfährt eine hohe Wertschätzung im Koran. Gar keine Frage. Und wenn einer Jesus lästert, der kriegt eher mit den Muslimen Ärger als mit uns den Christen. Da wehren die sich, weil sie als einen großen Propheten ansehen, aber nicht als Gott selber. Das werfen die Muslime auch den Christen vor. Wir werden Polytheisten, wir hätten doch drei Götter. Nein, nein. Die Offenbarung Gottes ist eine andere, nicht drei Götter, ein Gott. Aber in drei Personen erscheint er. Wir kriegen das kaum zusammen. Ich weiß, dass das schwer ist, auch für mich. Aber das ist das Geheimnis Gottes. Aber wir müssen es festhalten. Jesus ist wahrer Gott. Jetzt komme ich genau zum Punkt des Glaubens auch. Zum Kreuz. Am Kreuz stirbt nicht irgendein Mensch aus Nazareth, sondern stirbt der wahre Gott, der Mensch geworden ist, Fleisch wurde, um sich für die Menschen hinzugeben. Das ist ja der Skandal, das Wahnsinnige. Wenn Gott in der Höhe geblieben wäre und hätte irgendjemanden geschickt, so besonders der ist, aber nicht er selber, dann wäre das Kreuzesgeschehen nicht das, was es ist. Nämlich wirklich die Zeitenwende. Absolut vorstellbar. Der Sohn und schmal Gott, weil ich denke, unsere Vorstellung. Aber so ist es. Und das muss Jesus, das wäre die Lehre von Jesus, nicht könnten. Das sind ja liebe Menschen, auch wenn sie eine furchtbare Irrlehre bringen. Denn die anerkennen das nicht. Die haben auch die Bibel, aber sagen, ja, Jesus ist nicht wahrer Gott. Wenn er mit denen dann bei euch am Küchentisch sitzt, dann müsst ihr ihnen das erklären. Jesus ist Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist der wahre Gott. Da fangen die an zu quieken, so freundlich die sonst sind halt. Da fangen die an zu, ja, merken, da klemmt es. Aber das ist es wirklich, worauf es ankommt. Dass Jesus der wahre Gott ist. Und wir kommen nur zu Gott über Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Johannes 14. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zu Gott kommen wir nur durch ihn selber, nämlich durch Jesus, der hier auf dieser Welt war. Oder Johannes 10. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Nochmal, liebe Brüder und Schwestern, diese Frage nach der Gottheit Jesu, das ist keine Frage für die theologische Galerie. Gibt es genug Fragen, die sind wichtig zu klären, aber nicht heilsentscheidend. Also, sag mal, ob wir nur beim Abendmahl Wein verwenden oder können Traubensaft aus Rücksicht auf die Menschen, die Probleme mit Alkohol haben. Da kann man sich trefflich drüber streiten, was richtig oder falsch ist. Oder ob es nun einen Jesaja gegeben hat oder zwei, den Proto-Jesaja, den Deutero-Jesaja. Da kann man drüber reden und nachdenken. Alles nicht heilsentscheidend. Heilsentscheidend ist das, dass ich weiß, dass Jesus wahrer Gott ist. Und ich komme nur zu Gott durch Jesus, wenn ich seinen heiligen und ewigen Namen anrede. Übrigens, wird am Ende aller Zeiten so sein, so als im Philipperbrief, dass im Namen Jesu sich alle beugen müssen, weil er der wahre Gott ist. Philipper 2 könnt ihr das nachlesen. Im Namen Jesu beugen sich alle derer Knie. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus. Da will ich dich ganz konkret fragen, wenn du heute hier bist. Ist das für dich wirklich klare Glaubensgrundlage? Wenn das so ist, wenn du schon viele Jahrzehnte unseren Herrn Jesus kennst als den wahren Gott, dann war das jetzt alles nur noch mal eine Bestärkung für dich. Aber es gibt vielleicht Menschen unter uns, die sind im Glauben noch nicht so weit vorgedrungen. Schäm dich dessen nicht. Das ist nicht schlimm. Du musst nur ehrlich zu dir selber sein. Du brauchst jetzt nicht zu glauben, dass du minderwertig wärst oder sonst irgendwas. Sei froh, wenn der Herr dich heute noch mal rüttelt an diesem Punkt. Und wenn er dich ruft zum lebendigen Glauben an ihn, den du nur bekommen kannst, wenn er dir den Heiligen Geist gibt. Der offenbart dir das dann. Das kannst du nicht aus dir selber heraus machen. Das kannst du dir nicht intellektuell erarbeiten. Das muss der Herr dir schenken. Aber das musst du dann auch spüren, tief in dir drin, dass Jesus der wahre Gott ist. Und die Losung für den heutigen Tag, die passt sehr gut zur Predigt. Amos 5, da sagt unser Herr, sucht mich, so werdet ihr leben. Wenn du das noch nicht hast, diesen Jesus als den Herrn deines Lebens, als den wahren, lebendigen Gott, dann mach dich auf die Suche nach ihm. Das sagt im Gottesdienst gern zu mir kommen oder mich in der nächsten Woche anrufen, wie man ihn suchen kann, wo man ihn finden kann. Ich sage da sowieso gleich noch etwas zu. Aber mach dich auf die Suche, dann ruft Jesus dich heute. Wenn du das nicht tief in deinem Herzen glaubst und anerkennst, dass er der wahre Gott ist, dann fehlt dir das Entscheidende. Und dann mach dich auf die Suche. Das ist der erste Punkt aus unserer Predigt. Jesus und der Vater sind eins. Die zweite Beziehungsebene, die Jesus hier bebetet, ist, dass er möchte, dass die Menschen mit ihm eins sind, dass wir mit ihm eins sind, dass du mit ihm eins bist. Wir lesen in Vers 21, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr, warum wir mit Jesus Christus eins sein sollen und dadurch dann in Konsequenz ewig leben? Wisst ihr, warum das so ist? Weil der Herr uns lieb hat. Weißt du, warum du eins sein sollst mit Jesus? Weil Jesus dich lieb hat. Du, der du heute Morgen gekommen bist. Wir sind auch im Johannes-Evangelium. Ihr seht, heute Morgen geht es viel ums Johannes-Evangelium, Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, Jesus, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott dich lieb, so sehr hat Jesus dich lieb, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, damit er eins sein kann mit dir. All das, was trennend wäre, nämlich die Sünde. Gott, der Heilige, hat keinen Anteil an der Sünde, aber wir, die Gefallenen, wir sind so sündig. All das hat er am Kreuz für uns getragen, hat all das weggeräumt, damit wir mit ihm eins sein können. Er hat die Tür weit aufgemacht. So, wenn wir jetzt hier morgens reinkommen, hier in die Tür zur St. Martini-Gemeinde, die ist weit offen, die ist nicht versperrt. Wir können eintreten zu Gott. Das Versperrte, das hat Gott selber weggetan. So können wir eintreten. Allein, Frau, hat man gelebt mit ihm und nicht diesem nachgegangen bist. Wisst ihr, Glaube ist in ganz tiefem Inneren das Gefühl des Geliebtseins von Gott. Glauben ist nicht das Anerkennen irgendwelcher dogmatischen Lehrsätze. Das gehört auch mit dazu. Aber wenn ich wirklich ein gläubiger Mensch bin, dann bestimmt mich eins. Der Herr hat mich lieb. Wisst ihr, das ist ein tolles Gefühl. Das ist ein unglaublich tolles Gefühl, geliebt zu sein. Und zwar nicht von irgendjemandem, von dem Bedeutendsten, was es überhaupt gibt, von dem allmächtigen Gott, von Jesus Christus selber. Wir als Menschen, wir wollen ja auch alle geliebt sein. In der Familie, am Arbeitsplatz, in unserem Beruf, in dem, was wir tun. Auch so ein Pfarrer möchte von der Gemeinde geliebt sein, das ist ganz klar. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist besser, als wenn man Abneigung und Ablehnung und vielleicht sogar Hass erfährt. Das wünschen wir uns. Und du bist gesegnet. Du bist ein von Gott gesegneter Mensch. Und darfst du ihm dankbar sein, wenn du das erlebst. In deiner Firma oder in deiner Familie oder wo immer du dich der Herr hingestellt hat. Wenn du das erlebst, bist du gesegnet. Aber es kann auch sein, dass wir Menschen heute Morgen unter uns haben, die Schwierigkeiten in ihrer Familie haben, die dieses Geliebtsein im Moment nicht erfahren und vielleicht sogar darunter leiden, dass ihnen Menschen das verweigern. Das ist schlimm und das ist hart. Aber gerade denen möchte ich eins zusprechen. Es gibt jemanden, der liebt dich. Viel mehr als alles andere Liebe hier auf Erden sein kann. Jesus Christus. Das tut er mit denen, die sowieso schon alles haben, aber besonders denen auch, denen es nicht gut geht. Die mühselig und beladen sind. So sagt unser Herr, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gerade für die ist er da. Und sehnt sich nach dem Einssein mit ihnen. Das darfst du hören. Ob es dir richtig gut geht und du sowieso schon von vielen geliebt bist hier auf Erden. Oder ob du niemanden hast. Der Herr liebt dich. Und der will eins sein mit dir. Der will Gemeinschaft haben mit dir. Dieser Gott ist geprägt von einer Sehnsucht der Gemeinschaft mit seinen geliebten Geschöpfen. Das lesen wir im Lukas-Evangelium, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese Geschichte wird ja immer wieder betitelt. Der erste verlorene Sohn, die beiden verlorenen Söhne, da gibt jeder Pastor, je nach Predigt, der Geschichte einen anderen Titel. Ich finde somit das Treffendste an dieser Geschichte vom verlorenen Sohn ist das zu sehen, die Geschichte der Sehnsucht Gottes nach seinen geliebten Geschöpfen. Da ist dieser Vater, der das sieht, wie sein Sohn kommt. Und heißt es so wunderbar in dieser Geschichte, als er ihn von Ferne sah, da jammerte es ihn und er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Weißt du was, du bist dieser verlorene Sohn immer wieder. Überall da, wo du keine Gemeinschaft hast mit Jesus, wo du nicht eins bist mit ihm und dann umkehrst und sagst, jetzt will ich es nochmal wissen. Jetzt will ich mich nochmal neu hinsetzen und eins sein mit diesem Gott. Da kommt dieser Gott dir entgegen. Da fällt er dir bildlich gesprochen um den Hals. So lieb hat er dich und küsst dich. Er hat dich so lieb, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und Johannes 10 lesen wir, Johannes 15 lesen wir einmal, niemand hat größere Liebe als die, der sein Leben gibt für die Freunde. Das hat er für dich getan. Jetzt werdet ihr hoffentlich fragen, ja, wie mache ich das denn jetzt mit dem Einssein mit Jesus? Wie geschieht das, dass ich eins werden kann mit Gott, eins werden kann mit Jesus? Wo ist das möglich? Das ist möglich durch das Wort Gottes. Wir lesen das hier in unserem Predigtext. Da sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Diese Wahrheit ist gleichzeitig Jesus Christus und Jesus Christus ist gleichzeitig auch das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott selber war das Wort. So lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Und wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, wenn wir in ihm lesen und es studieren, und wenn wir auf die wortgerechte Verkündigung hören, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn und sind eins im Herrn. Und wenn wir dann das auch noch umsetzen, was er uns im Wort sagt, dann sind wir wirklich in einer Einheit mit Jesus. Wenn Sie vielleicht sagen, naja, der Latzel, dem fällt auch nichts Neues ein. Also jeden zweiten Gottesdienst erzählt er uns, wie wichtig das Wort Gottes ist. Habe ich schon mal gehabt, noch in Truppach, in der alten Gemeinde. Nach dem Gottesdienst kam dann einer zu mir, der war auf der Suche. Er sagte, Mensch, also rhetorisch haben Sie ja richtig was am Kasten, aber es ist so eine gewisse Wiederholung dabei. Sie reden immer wieder vom Wort Gottes. Da habe ich gesagt, na hoffentlich tue ich das, weil das ist ja mein Auftrag. Ich bin Diener des Wortes Gottes. Was der Untermann, der hat früher hinter seinem Namen immer so einen Titel hingeschickt, Verbi Divini Minister, Diener des göttlichen Wortes. Weil dieses göttliche Wort Jesus selber ist, dem haben wir zu dienen. Und ich habe denjenigen dann gefragt, sag mal, so oft ich das nicht jetzt dir gesagt habe, hast du es nicht eigentlich mal gemacht? Hast du dann in der Woche im Wort gelesen? Nö, hat er gesagt, habe ich nicht getan. Ich habe es nur immer wieder gehört. Sag ich, und dann weißt du auch, warum der Herr mich immer wieder dir hat vorsagen lassen. Weil du es machen sollst. Das brauche ich übrigens auch, nicht nur derjenige, der mich damals in der Kirche angesprochen hat. Ich muss das bezeugen als Diener des Wortes Gottes, der ich vielleicht besser weiß als die meisten von euch, was dieses Wort Gottes an der Kraft hat, wie großartig und mächtig das ist. Ich suche viel zu wenig den Kontakt mit dem Wort Gottes. Da bleibe ich immer wieder Sünder. Und da ruft mich Gott selber immer wieder auch durch diese Predigten und ich selber mich in der Predigt dazu auf, das Wort Gottes zu suchen. Also, wenn wir eins sein wollen mit Jesus Christus, dann müssen wir uns mit dem Wort, mit ihm selber beschäftigen. Den haben wir nicht irgendwie in irgendwelchen Meditationspraktiken zu finden oder in irgendwelchen Fastenreden oder so. Den finden wir, wenn wir im heiligen und lebendigen Wort lesen. Wenn wir das mitnehmen in unser Leben und wenn wir das umsetzen. Ich will euch auch einen ganz konkreten Tipp geben für die nächste Woche. Ich predige jetzt schon viel über das Johannesevangelium. Johannesevangelium hat 21 Kapitel. Das ist die Hausaufgabe für euch für die nächste Woche. Jeden Tag 3 Kapitel. Dann seid ihr durch. Nächsten Samstag ist zu Ende dann halt. Dann könnt ihr Sonntag wieder neu kommen halt. Übrigens, ich habe auch schon häufiger hier Hausaufgaben gestellt. Mich hat noch nie einer angerufen und gefragt, Pastor Latzel, ich habe hier was nicht verstanden. Es gibt 2 Möglichkeiten oder 3 Möglichkeiten. Entweder seid ihr alle theologisch viel gescheiter als ich und denkt, das bringt eh nichts, den anzurufen. Oder aber ihr tut die Hausaufgaben ganz einfach nicht und ihr meldet euch deshalb nicht. Oder vielleicht Hemmung, ihr versteht was nicht und kommt deshalb und traut euch nicht. Also wenn ihr es lest und Dinge nicht versteht, was normal ist, dann ruft euren Pastor an, der ist dafür ausgebildet. Der weiß auch nicht alles, aber der möchte euch helfen. Also Hausaufgabe für die nächste Woche, das komplette Johannesevangelium lesen. Denn dann werdet ihr geheiligt. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wirklich, 3 Kapitel am Tag, dauert so etwa eine halbe Stunde. Wollen wir nicht drüber reden, dass es das wert ist, wenn das Wort Gottes ist Gott selber in Jesus Christus. Das waren die ersten beiden Punkte. Der erste Punkt, Jesus Christus ist eins mit Gott, dem Vater. Der zweite Punkt, Jesus Christus möchte, dass wir mit ihm eins sind. Und jetzt kommt der dritte Punkt, der wird zur echten Zumutung. Wenn Sie oder wenn ihr jetzt bisher gedacht habt, naja, ich habe mich jetzt doch so ein bisschen persönlich herausgefordert gefühlt, jetzt kommt ein Punkt, der ist wirklich eine absolute Zumutung. Auch für mich, das sage ich ganz offen. Nämlich Jesus Christus möchte von uns, dass wir untereinander eins sind. Er ist nicht nur eins mit Vater, er will nicht nur eins mit uns sein, sondern er gibt uns auch den Auftrag, dass wir untereinander eins sind. Und nochmal, das ist ein ganz besonderer Text. Dieser Text ist unmittelbar gesprochen vor dem Gang an das Kreuz. Es gibt viele Theologen, denen in diesem Text, dieses 17. Kapitel des Johannesevangeliums, das Testament von Jesus, wo er seinen letzten Willen als Mensch hier dokumentiert hat. Das Testament von Jesus. Im Testament ist es so etwas, was ich normalerweise respektiere und tue, was Menschen sagen. Am nächsten Dienstag hier die Beerdigung unseres ehemaligen Bauherrn, dem Bruder Klaasen. Die ihn kennen, die wissen, das war ganz, ganz klarer Diener unseres Herrn. Und der Bruder Klaasen, der hat ganz klar festgelegt für seine Trauerpredigt, was da drin stehen soll. Nicht nur den Text, sondern auch ganz klar dem Pastor, der wusste nicht, dass ich das sein würde, das hat er schon vor 10 Jahren geschrieben, ganz klar geschrieben, das muss eine Siegesfeier werden. Das ist sein Wunsch, so wird das auch werden. Es muss der Sieg Jesu Christi über den Tod verkündigt werden. Es soll nicht über ihn geredet werden, sondern sein Sieg über den Tod Jesu Christi, der soll verherrlicht werden. Und weil das der Wunsch ist, will ich das selbstverständlich machen. Das respektiere ich natürlich. Und wenn ich das nicht tun würde, da würden Menschen kommen und sagen, also Pastor Latze, das müssen Sie tun, Sie haben, glaube ich, Ihren Beruf verfehlt. Tue ich übrigens auch, wenn nicht so ein wunderbarer Wunsch an mich herangetragen wird, das ist ja mein eigenes, Jesus Christus und sein Sieg zu verkündigen, da schlägt mir das Herz ja ganz hoch. Ich habe als Pastor leider auch schon anderes erleben müssen. In der alten Gemeinde war es einmal so, dass eine Frau aus der Gemeinde austrat und mit dem Austritt aus ihrer Gemeinde gleichzeitig bekannt gab, dass wenn sie sterben würde, sie es nicht wünschen würde, dass irgendjemand von der Kirche sprechen würde. Sie hätte mit dem Glauben nichts zu tun, mit Jesus nichts zu tun und sie wollte keine Pfaffen haben. Sie schrieb mir auch in einem Brief, dass sie nichts persönlich gegen mich habe, aber sie wollte von dem Glauben nichts wissen. Und diese junge Frau nahm sich dann unglücklicherweise einige Wochen später das Leben. Dann kamen die Eltern dieser Frau zu mir in dem Dorf bei uns und baten mich, die Beerdigung zu machen. Jetzt stand ich in diesem Dilemma. Auf der einen Seite war natürlich dieser ganz klare Ausdruck des Willens dieser Frau. Auf der anderen Seite ganz klar eine seelsorgerliche Not, wie sie tiefer nicht sein kann, gerade in so einem Dorf, wo jeder jeden kennt. Und dann kommt noch nicht mal der Pastor zur Trauerfeier. Ich habe das dann lange bewegt und überlegt und mich auch mit Brüdern befragt. Und die haben mir alle gesagt, auch dann der Superintendent, dass ich dem nachgeben soll, was die Frau bestimmt hat. Aber Sie können sich vorstellen, was bei uns im Dorf los gewesen war, wenn dann auch selbst treue Kirchgänger gekommen sind und die nur das Äußerliche wussten, dann angeklagt haben und gesagt haben, was bist du denn für einer? Sonst predigst du immer von der Liebe und dann lässt du die Eltern hängen in dieser tiefen Not. Ich hätte die Frau immer beerdigt, das spielt für mich keine Rolle. Ausgetreten oder nicht, wenn ich Menschen helfen kann. Aber das war der letzte Wille. Dem habe ich mich gebeugt, wusste aber auch, dass das Probleme gibt. Warum erzähle ich das? Der letzte Wille eines Menschen ist mir wichtig, habe ich gesagt. Und hier ist der letzte Wille nicht nur eines Menschen. Hier ist der letzte Wille des allmächtigen Gottes in Jesus Christus. Und er sagt, sie sollen eins sein. Das ist der Wille Jesu an mein Leben. Und da muss ich bekennen, dass ich als Christ und Nachfolger Jesu das häufig nicht schaffe, das umzusetzen. Was mir so irdisch wichtig ist, auf einer viel, 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 viel wichtigeren Ebene kriege ich es nicht hin. Und ich denke, viele von euch ebenfalls, die würden ebenso den Wunsch eines Verstorbenen eins zu eins umsetzen. Das ist für sie Ehrenaufgabe, Verpflichtung. Aber der Wunsch Jesu Christi, das ist etwas, den wir immer wieder mit Füßen treten. Aber es ist etwas, was wir tun sollen. Wir dürfen nicht in Spaltungen unter Geschwistern, nochmal, hier geht es nicht um Ungläubige oder Leute in der Kirche, die nicht Jesus als Herrn haben, sondern die Geschwister untereinander. Da sollen wir nicht in Spaltungen verharren. Da sollen und dürfen wir nicht den Streit fördern. Und da dürfen wir uns nicht gegen die Mitgeschwister wenden, so sehr wir uns vielleicht manchmal dann auch auf den Sender gehen. Ich sage das so platt. Nein, wir sollen die Einheit suchen. Weil wenn wir es nicht tun, wenden wir uns gegen die Autorität des bittenden Herrn Jesus. Das ist nicht mal als Befehl hier, sondern er bittet, Vater, dass wir eins sind. So tief ist diese Bitte um das Einssein. Und wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es auch ganz zwei klare Begründungen, warum wir eins sein müssen. Denn erstens sind wir ein Leib und zweitens, wir müssen ihr Zeugnis vor der Welt geben. Erstens, wir sind ein Leib. Das geht ja nicht, dass diese Hand und diese Hand, das ist mein Leib, dass die sich ärgern und diese Hand versucht, diesen Finger zu brechen und so gegeneinander ist. Oder versucht, diesen Finger auszureißen. Das geht nicht, an einem Leib funktioniert das nicht. So hat das ja Paulus eben auch in Römer 12 formuliert. Wir sind ein Leib. Und da haben die Glieder miteinander auszukommen. Da kann schon mal sein, dass es Probleme gibt. Beziehungsstörungen, da spricht auch die Bibel von Paulus und Petrus, die großen Apostelfürsten. Die waren einander nicht eins, die haben sich immer wieder gezofft. Aber die haben immer wieder Wege gefunden, um eins zu werden. Wir werden den Streit nicht aus der Gemeinde rauskriegen. Da weil schon der Widersacher da immer wieder streut, immer wieder. Aber wir sollen immer wieder den Weg der Einheit in Jesus Christus suchen, denn wir sind an seinem Leib. Das gilt gerade und besonders auch für uns hier in St. Martin. Wir haben ja auch jetzt schon eine ganze Zeit des Streites und des Nicht-Einig-Sein hinter uns. Ich habe da meinen Anteil, viele von euch haben ihren Anteil dran. Vieles ist zu Recht geschehen und auch nicht. Aber unser Auftrag ist, eins zu sein. Wir sind eine Gemeinde und gehören zusammen zu Jesus Christus. Nicht nur so in unserer Nationalhymne Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unterfangen. Wenn wir in der Gemeinde nicht einig sind, dann ist ganz schnell der Widersacher da und missbraucht uns, damit zusammenzustehen in Jesus Christus. Denn, und das ist das Zweite, das begründet Jesus auch hier, wenn wir nicht eins sind, dann ist es nicht nur für uns schlecht, weil im Zorn lässt sich schlecht leben. Eine einige Gemeinde, das ist was Wunderbares, wie in der Familie. Nein, wenn wir nicht eins sind, wie wollen wir denn Zeugnis nach draußen geben? Wie wollen wir Zeugnis nach draußen geben? In der alten Gemeinde, ich erzähle ja fast jede Predigt immer noch von Truppach, aber da ist nur der meiste Erfahrung, schaut als Pfarrer auf mich. Da war es so, da hatte sich eine ganze Gruppe, so 7, 8 Leute aus der Gemeinde gelöst, ganz fromme Brüder, aber die waren sehr, sehr gesetzlich. Aber klar beim Herrn. Und die sagten dann irgendwann, wir wollen nicht mehr, wir wollen eine eigene Gemeinde machen und lösten sich bei uns. Sondern das hat im Dorf natürlich auch jeder mitbekommen. Irgendwann war ich bei jemandem, habe ein Gespräch mit ihm geführt und der sagte mir dann, als er wirklich zum Entscheiden kam, so als Argument, ja, aber was ist denn mit denen? Der Onkel sowieso, der war mein Sonntagsschullehrer und der ist jetzt nicht mehr bei euch. Da hat der Widersacher sofort diesem Mann die Argumentationshilfe geliefert. Und da konnte ich reden und machen. Unsere Einheit ist ein Zeugnis vor der Welt. Das sagt Jesus hier ganz deutlich halt. Damit sie eins sind, damit sie durch ihr Einssein Zeugnis geben in der Welt. Also es ist nicht nur etwas für das innere Betriebsklima, was wir tun im Leib, sondern es ist auch Aufgabe für unsere Missionstätigkeit, damit wir glaubwürdig nach außen sind. Es gibt so eine tolle Geschichte im Markus-Evangelium, Markus 9. Da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben einen gefunden. Der treibt in deinem Namen böse Geister aus, aber der folgt uns nicht nach. Das haben wir dem erstmal verboten. Dann werden die erstmal von Jesus gebügelt. Das sagte ihm, wenn etwas jemand in meinem Namen tut, dann lasst es geschehen. Das mag uns auch so sein. Entscheidend ist nur, ob jemand für Jesus ist. Und dann gehört er zu uns. Dann gehört er zu dem Band derer, die am Leib Jesu Glied sind. Dieses Glaubensbekenntnis, wie wir es eben gesprochen haben, von Herzen mitsprechen, das sind deine Brüder und deine Schwestern. Denen sollen wir eins sein. So wie sich ein Vater in der Familie wünscht, eine Mutter, dass die Kinder untereinander nicht streiten, sondern in Harmonie zusammenleben, so wünscht sich das unser Vater im Himmel, in Jesus Christus, auch für uns. Das ist auch eine Aufgabe, die vor uns liegt. Und ich gebe jetzt gar kein praktisches Beispiel, wie das aussehen soll, sonst mache ich das ja häufig und sage mal immer ganz konkret, mach das, mach das, mach das. Ich sage euch nur, ich sage es mir und sage es euch für die vor uns liegende Zeit. Einheit untereinander, die Einheit dieser Gemeinde, ist deine und meine Aufgabe, weil Jesus Christus das für unser Leben möchte. 3 Punkte aus diesem Wort aus Johannes 17. Jesus Christus ist eins mit Gott, dem Vater. 2. Jesus Christus möchte, dass wir mit ihm eins sind. Und 3. Jesus Christus möchte, dass wir untereinander eins sind. Möge unser Herr und Gott in Jesus Christus an jeden von euch in diesen 3 biblischen Wahrheiten heiligen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.